zwei Sitzungen gehabt, am 2. und 3. September und gestern am 4. und 5. Oktober. Der Nachteil für mich ist, dass ich noch kein offizielles Protokoll, logischerweise, für die Sitzung vorgestern und heute habe. Und ich auch nicht derjenige bin, der mir nun furchtbar viele Notizen macht. Soweit Herr Kleinmanns dabei war und meint, jetzt müsste er mich korrigieren, dann soll er das bitte tun. Weil manchmal ist es auch so, dann ist nicht so ganz klar, ist eine eindeutige Meinung oder nicht. Das mal vorab. Ich fange mal mit einem Punkt an, der für das RIC wichtig ist, weil da eine Entscheidung gefallen, das ist dieser Top AIP zu dem IFRS Foundation, the Annual Improvement Process, hier Top 07 in ihrer Agenda. Und da wurde in dem Papier auch gefragt, wie das RIC dazu steht. Der DSR hat sich mit der Frage auch beschäftigt und da haben sie jetzt ein Tabled Paper bekommen, hat es jeder, hier mit dem roten Tischvorlage. Wer es noch nicht gelesen hat, lässt mal bitte seine Augen kurz drüber fliegen. Der DSR hat also vorgeschlagen, da AIP ja nun... Hier, ein Plättchen. Gut. Damit will ich jetzt nicht die Diskussion von Seiten des RIC eröffnen, das machen wir im Top 07, sondern nur die Meinung des DSR, weil halt eben AIP von IFRIC, Entschuldigung, wenn ich immer noch IFRIC sage, gemacht wird, dass auch das RIC das machen sollte. Dann noch eine Bitte, auch nochmal zu klären, wie mit den Issues, das ist der zweite Bullet da, wie mit Issues umzugehen ist, die nicht ins AIP dann aufgenommen werden. Na gut, das ist ein hehrer Anspruch des DSR. Auf der anderen Seite, wir haben auch heute schon bei IFRIC so viele Themen, wo halt Issues nicht geklärt werden oder werden zum ISB verschoben und dann bleiben, aber trotzdem sollte man das nochmal aufhören. Und das ist eine entsprechende Ergänzung auch in das Due Process Handbook, das IFRS IC aufzunehmen sind. Das ist Vorschlag, Bitte des DSR. Was auf Ihrem Papier nicht ist, ist aber wichtig. Und zwar, das ist ja ein Paper von der IFRS Foundation und von daher nicht unbedingt allein fachlich, wie das auch früher bei verschiedenen Fragen zur Constitution und so weiter ist. Und von daher, das war immer so eigentlich mit dem früheren Vorstandsvorsitzenden so abgesprochen, dass das mit dem Vorstand dann auch abgestimmt wird oder Vorstandsausschuss. Und da wir nicht mal einen Vorstandsvorsitz im Moment haben, wird der Vorstandsausschuss da, das ist besprochen worden und er bittet drum, dass er dann über das, was RIC hier dazu erstellt, mal, wie war das kolportiert worden, mal drüber sehen will. Ja, das wäre dann eigentlich die Vorgehensweise, dass das dann RIC mit dem Vorstandsausschuss macht. So, das nur mal als erste Mitteilung, weil es wichtig ist, über das andere diskutieren. Das RIC kann natürlich nachher diskutieren, ich hoffe nicht, dass es das nicht machen will, sondern total ablehnt und zurückschiebt an den DSR. Das ist jetzt die Sicht des DSR, die Sicht des Vorstandsausschusses kann ich nur empfehlen zu befolgen. Das ist auch gute Übung so und ist auch gut so, wenn etwas von der Foundation kommt. So, dann würde ich mal, gibt es da noch Fragen dazu, aber die Diskussion inhaltlich führen wir nachher. Ne? So, wie gesagt, wir haben die zwei Sitzungen gehabt und ich führe mal durch die wesentlichen Dinge durch. Alles das, was öffentlich ist. Ich fange mal mit der letzten Sitzung jetzt an. Also ist gestern und vorgestern und kommen dann noch, wenn noch was zu ergänzen ist, andere Themen auf die September-Sitzung zurück. Obwohl dem Aktuellen ist einiges auch über Hochschullehrer, aber die Präsidentin kommt nachher ja auch nochmal, wird darüber berichten. Ich fange dann mal an, Lieses. Darüber habe ich schon einige Male berichtet. Wir sind jetzt auch nicht so weit bis zur Stellungnahme. Aber grundsätzlicher Tenor zu dem neuen Modell von Lieses ist halt eine grundsätzliche Zustimmung des DSR für das Konzept. Es gibt aber einige Themen oder Probleme, die wir sehen, auch Inkonsistenzen zu Accounts Receivable. Bei dem Leasinggeber, ursprünglich in dem Discussion Paper war der Leasinggeber ja so noch gar nicht aufgeführt, aber das haben sehr, sehr viele Kommentierungen halt gesagt, wir könnten nicht jetzt was für die Leasingnehmer machen, ohne die Konsequenzen für den Leasinggeber. Das ist ja auch in dem ED gekommen. Tendenz DSR mehrheitlich die Präferenz für das Derecognition-Modell. Ich versuche das ganz kurz zu erläutern. In diesem Sinne, wie ich Nutzungsrechte abgebe an den Leasingnehmer, habe ich einen Abgang bei dem Asset. Also ich verlease ein Auto und das hat eine Nutzungszeit von 5 Jahren. Und er liest das jetzt halt eben für 3 Jahre oder was, dann würde ich einen Abgang zeigen. Ja. Das entspricht sicherlich eher dem Konzept. Die Alternative wäre gewesen, dass ich auch eine ziemliche Aufblähung der Bilanz hätte bei dem Performance Obligation Modell beim Leasinggeber. Ich würde nämlich einmal das Auto zeigen, dann würde ich die Forderung zeigen aus dem Leasingvertrag plus eine Performance Obligation. Und diese Frage wurde auch diskutiert, wo Zweifel an dem Verbindlichkeitscharakter dieser Performance Obligation ist. Was stellt die da im Grunde, die Performance Obligation? Das ist die zur Verfügungstellung, halt eben die Duldung, dass der das nutzt irgendwie. Von daher alles zusammen Tendenz, dass wir das Derecognition-Modell bevorzugen. Thema ist schon eigentlich, man sollte nicht unbedingt 2 Modelle haben beim Leasinggeber. Ne? Gebe ich das richtig wieder, Kleimanns, das war die Tendenz, deswegen die Entscheidung lieber für ein Modell.
Aber zur Zeit ist doch so aufgebaut, dass letztlich je nachdem, wer die Hüfte der Worts hat, beide Modelle parallel nebeneinander stehen.
Also die stehen in der Diskussion jetzt beim Leasinggeber, genau. Beide zur Diskussion.
Genau. Aber ich habe das verstanden, abhängig von der Situation, also wenn jetzt die meisten Risk and Rewards abgehen, habe ich das Derecognition-Modell und wenn aus Leasinggeber das eben nicht der Fall ist, dann habe ich das Performance Obligation-Modell.
Ja,
okay, also insofern habe ich das nicht so verstanden, wie wenn man für eines optieren kann. Ich finde es richtig, dass ich fände auch schön, wenn wir nur ein Modell auf Leasinggeberseite hätten. Aber zurzeit habe ich den Standard so verstanden.
Da haben Sie recht, Herr. Ich hab in dem Sinne nur gesagt, wir präferieren als DSR, wir präferieren das Derecognition-Modell und wollen eigentlich nur eins haben. Ja, und nicht 2. Auch wenn es ein bisschen anders ist, weil ich glaube, die Vergleichbarkeit ist dann schon, wenn der eine zeigte so und der andere so, ist vielleicht auch nicht gerade das Beste.
Was ja seltsam ist, dass da auf einmal wieder dieses Risk-and-Rewards-Konzept reinkommt, sonst haben wir den Kontrollansatz jetzt weitgehend durchgängig und da wird jetzt auf einmal wieder das alte
Kriterium. In gewisser Weise haben Sie trotzdem beide erstmal die erste Entscheidung, ist trotzdem Risk-and-Reward, ob Sie einen Sale haben. Ja, die haben Sie nochmal, ob komplett ist, im Grunde nicht so ganz, würde ich so sagen. Aber wichtig ist schon, dass wir das Modell insgesamt jetzt mal mit dem Rights of Use Modell akzeptieren. Wir hatten letzten Freitag die öffentliche Diskussion. Gab es natürlich deutliche Gegenstimmen, die am liebsten auf gut Deutsch bei dem heutigen Modell bleiben würden. Aber wir glauben halt mit der Gesamtunterstützung doch, dass das Modell besser ist als diese Art Brightline-Trennung, einmal gar nichts und das andere so. Dann würde ich mal
Eine Frage, ja. Ich meine, da ist ja kein True Process in so in einer gewissen Weise erfolgt für die Leasinggeberseite. Da kam jetzt sehr viel konzeptionell total Neues und Exposure drauf rein. Wie wird da mit dem Comment Letter umgegangen?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, im Vergleich zum Discussion Paper?
Ja, also die Leasinggeberseite war doch im Discussion Paper überhaupt nicht angesprochen.
Ja.
Und jetzt kann man doch fragen, ob eigentlich die kurze Kommentierungsphase, die jetzt noch da ist, und dass man das nur erstmals in einem Exposure Draft zur Diskussion stellt, eigentlich gegen den normalen Due Process vom ESB geht.
Nee, das stimmt nicht. Ne? Es gibt keine Pflicht für ein Discussion Paper. Sie können zu Recht fragen, ob das nicht gut gewesen wäre, ja, das auch zur Diskussion zu stellen. Aber in diesem Sinne, in Anführungsstrichen, den rechtlichen Anspruch auf den Due Process haben Sie nicht, jedes Mal ein Discussion Paper zu haben. Ja. Wir haben es aber auch, gebe ich zu, ich kann mich nicht erinnern, dass wir das mal diskutiert haben, aber es ist so, wir können nicht jedes Mal ein Discussion Paper. Wir sehen es eigentlich positiv, ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass der DSR es machen würde. Wir sagen, okay, der hat ein Discussion Paper ausgegeben, hat vorgehabt, Leasing insbesondere, was auch vielleicht das Wichtigere ist. Dann ist er aber den Kommentierungen gefolgt und wir begrüßen das, dass er was jetzt über die Leasinggeber sagt und jetzt kann es kommentiert werden. Also die Reaktion ist eigentlich, finde ich, ganz positiv.
Ja, ich finde auch, es ist durchaus positiv, dass der Leasinggeber mit dabei ist.
Ja.
Was ich nicht so vor Augen hatte, dass das nicht eigentlich ein standardisierter Prozess ist, wo man immer ein Exposure Draft haben muss. An dieser Discussion Paper.
Die einzige Pflicht ist ein Exposure Draft. Kann nicht ein Standard einfach rausgeben, ohne vorher einen Exposure Draft gehabt zu haben. So, dann haben wir relativ kurz, aber ziemlich schnell und ziemlich eindeutig IAS 12, ich weiß jetzt gar nicht, mal gucken, wie der Titel genau heißt, Recovery, was ist das? Deferred Tax, IAS 12, Deferred Tax ist halt eben immer ein tolles Thema. Recovery of Underlying Assets. Und da haben wir den Fall, dass in IAS 12 IAS drinsteht, wir haben das vorhin schon in dem anderen Kontext besprochen, entweder über die Nutzung oder bei Veräußerung, wie die Realisierung ist und darauf die Tax-Konsequenz ist. Und jetzt gibt es bestimmte Fälle und da steht dann drin, da wird das schwierig, welches ich nehme. Und der Fall, der dahinter steht, sind wohl Fälle in Hongkong mal wieder mit den Immobilien. Die haben ja erstens mal furchtbar lange Laufzeiten, Miete, und mit der Veräußerung, ich bin auch nicht der Fachmann, aber aus früheren Diskussionen, das ist nochmal ein Unterschied, ob das ganze Gebäude oder die Apartments permanent wechseln, wie auch immer. Wir sind nicht ganz aufgesagt. Wir haben uns erst überlegt, ob wir darauf überhaupt was schreiben wollen. Wir sind nicht in die Details gegangen. Aber wir haben nicht so ganz akzeptiert oder gar nicht akzeptiert, dass jetzt der ISB sagt, wenn es so schwierig wird, dann wären für bestimmte, nämlich für Investment Properties, ja, Hongkong, Boyle, wollen ja Fair Value zeigen. Und das andere, wenn ich auch ein Remeasurement habe nach IAS 16, und das ist ja ähnlich Fair Value praktisch, vielleicht nicht immer zu jedem Zeitpunkt, für die soll dann gelten, dass man von dem Veräußerungspreis jeweils ausgeht. Und da haben wir gesagt, das finden wir ziemlich rule-based. Und warum kann nicht auch das Management in solchen Ländern im Grunde eine vernünftige Schätzung machen, wie es das realisiert? Also mal ganz brutal gesagt, ich bin da manchmal sehr direkt, dann haben wir unheimlich viele Sachen, wo es mal schwierig wird. Und dann meine ich aber wirklich, muss das Management sachgerecht entscheiden. Und dann möchte ich nicht jedes Mal sagen, und dann nimmst du das. Es gibt andere, die dann sagen, ja, dann ist mir eine Konvention lieber, dann wird es so gemacht. Aber so war auch letztlich nachher die Entscheidung, nee, sowas wollen wir eigentlich dann nicht haben, sondern da muss dann eine sachgerechte Einschätzung und akzeptiert, es kann mal schwieriger sein als bei anderen Sachen. Ja. Also. So, der nächste große Punkt, Revenue. haben wir auch schon öfters hier diskutiert. Da hat sich eigentlich keine wesentliche Änderung in den Meinungen ergeben. Es gibt jetzt Roundtables, ich weiß nicht mehr genau, 3 oder 4 in allen Teilen der Welt. Und da haben wir dann nochmal zusammengefasst die kritischen Punkte. Ich habe die aber alle, glaube ich, schon mal genannt. Wir sind weiterhin bei dem Continuous Approach und lehnen den Completed Contract Approach ab, der unseres Erachtens im Grunde mehr oder weniger Weise IAS 11 und die Percentage of Completion Method, zumindest in unserer Jurisdiktion mit Werksverträgen und der Praxis von Abnahmen und so weiter, das also Percentage of Completion ziemlich tot macht. Ich weiß auch, dass Ihr Haus da ein oder schon mehrere Brandbriefe geschickt hat. Zu Recht, ich kann nur sagen, zu Recht, ist fundamental, ein fundamentaler Approach, das werden wir auch deutlich heraussagen, vor uns steht die Performance des Unternehmens und die Aktivität des Unternehmens und diese Darstellung im Vordergrund. Wir haben ein paar Themen mit der Schätzbarkeit von Standalone-Preisen, was der IASB da sagt. Wir haben eine längere Diskussion gehabt, da muss ich wirklich sagen, weiß nicht mehr so ganz, was jetzt tatsächlich rausgekommen ist, weil die vielleicht jetzt war, wie ich das Kreditrisiko berücksichtige, das ist ja ein Thema, ob ich das erwartete bereits zu Beginn bei der Einschätzung berücksichtige in dem Sinne, dass ich diesen Teil nicht als Revenue nehme. Und wir haben dann verschiedene Modelle durchgespielt, kann man es nicht grundsätzlich als Bad Debt Allowance dann zeigen, dann ist die Frage, was zeige ich wo, oder verfolge ich es über die ganze Laufzeit, was passiert ist, mache das zu Beginn, und wenn ich dann nachher aber tatsächlich mehr bekomme als meine Einschätzung, dann wieder zurück gegen den Umsatz, um einfach mal den Umsatz zu zeigen. Es klappt nicht so ganz in einem anderen Fall, wenn ich noch mehr abwerten muss, ja, dann ist die Frage, mache ich das dann doch über die Bad Debt Allowance? Und ich muss jetzt wirklich zugeben, ich habe auch mit niemandem mehr sprechen können, als ich mich hier kurz vorbereitet habe. Ich weiß nicht mehr so ganz, wie wir rausgekommen sind, welches Modell wir bevorzugen. Aber das ist auf jeden Fall ein größeres Thema auch und etwas uneinheitliche Meinung. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Können wir ja kurz, wir haben ja noch bis 12:30 etwas Zeit, ne?
Wir sehen halt grundsätzlich das Problem darin, wenn man Auftragseingang auseinanderfallend haben mit dem Umsatz nachher. Weil man wird kommunizieren, wir haben einen Auftrag hereingeholt und dann prägen sich schon mal diese Zahlen ein. Und deswegen sehen wir als eine Möglichkeit, dass man letztlich zum Schluss, wenn sich herausstellt, dass die Vorsorgen nicht in Anspruch genommen werden mussten, dass man dann diesen Umsatz, diesen Teil dann wieder umsatzerhöhend bucht.
Ja.
Aber damit hätte man Dingen, das geheilt. Natürlich ja, immer nur unter der Bedingung, dass wirklich der Gesamtauftragswert dann auch in Cash einmal reinkommt. Ja,
das war auch, das Thema sehen wir auch, ist aber auch ein bisschen Praktikabilität, was auch bei der öffentlichen Diskussion hervorgehoben wurde, dass die Rechnungsbeträge nicht mehr übereinstimmen mit dem, was ich in Umsatz buche. Das heißt, ich brauche zur Dokumentation eine Überleitung und dann auch eigentlich die Dokumentation, warum ich in diesem Fall so und so viel genommen habe, in anderen Fällen so und so. Ja. Wobei wir aber differenziert haben, muss man auch mal sagen, und das ist ja auch üblich heute, bei Versandhäusern ist das wieder was anderes. Die gehen ja auch so vor. Da kommt aber auch noch das Right of Return dazu, dann grundsätzlich. Ne. Die haben aber auch ein Portfolio, wo sie das abschätzen können mit Erfahrungswerten, was da passiert. Aber beim normalen Maschinenbau oder ähnliches, was da ist, ist das sicherlich ein Problem, weil ich normalerweise davon ausgehen kann, dass der Kunde zahlt. Aber da gibt es auch, das sagen andere, das kann man nicht unbedingt, das sieht man ja, es gibt Ausfälle, es kommt auf die Situation drauf an. Also ist ein schwieriges Thema, was wir machen. Aber es wird auf jeden Fall, wenn der Board bei seinem Vorschlag bleibt, wird es schwieriger in Bezug auf eine sinkende Praktikabilität. Gewährleistung, ist weiter ein Thema, habe ich auch schon genannt, diese Abgrenzung. Konzeptionell kann man das, so ist die Meinung ungefähr, kann man das verstehen und auch mittragen. Aber wir haben auch ein großes Problem, wie das in der Praxis laufen soll. Weil, ich darf das nochmal kurz erläutern, wenn ich halt drin bin, der Board macht die Abgrenzungslinie so, dass er sagt, wenn der Defekt bereits bei der Lieferung da ist, dann ist das keine getrennte Performance Obligation, sondern das Unternehmen muss sich überlegen, ob es überhaupt den Umsatz buchen kann. Weil es hat ja nicht das geliefert, was es liefern sollte. Ist es aber ein Defekt, der erst nachher aufgetreten ist, dann ist es im Rahmen des Gesamtpreises eine zusätzliche Performance Obligation. Das ist in diesem Sinne wie eine Art Versicherung gegen zukünftige Defekte. Ja? Entspricht überhaupt nicht der Realität, ja? Weil es ist nun mal so, erstens mal, der Kunde hat nicht gleich Right of Return oder was, sondern er hat nur Anspruch auf Gewährleistung. Und das geht über möglicherweise mehrere Phasen, bis er endlich dann tatsächlich wandeln kann. Ja? Punkt 1. Zweitens ist es überhaupt nicht so feststellbar, ob das jetzt ein latenter Defekt dann schon war oder nicht. Und zumindest, ich kann nur sagen, als Fahrer eines Autos, es ist mir völlig Schnuppe und ich erzähle den, ja, und der sagt auch gar nichts. Also wenn es eindeutig ist bei den ersten 1000 Kilometern, sagt er nicht, das haben Sie aber verursacht, weil das kann nicht sein, dass bei uns ein latenter Defekt war. Es ist, und da haben wir ein Riesenproblem, das ist kaum in der Praxis tatsächlich abgenommen. Oder man muss Annahmen machen, die dann ja, irgendwo im Grunde wieder auf was anderes kommen. So, Excessive No Disclosures, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, das ist so ein Standard, wo wir der Meinung sind, ist das. Und dann haben wir auch mit der Transition ein größeres Problem, dass nämlich insbesondere die, die in größerem Umfang IASF gemacht haben, Percentage of Completion, für die wir das einen Riesenaufwand, das retrospektiv alles im Grunde nochmal zurückzudrehen waren. Ja. Also von daher insgesamt eine ziemliche Ablehnung, eine grundsätzliche, aber wir werden das wieder so machen, weil es sonst keinen Sinn hat. Wir werden grundsätzlich erstmal unsere Ablehnung des ganzen Approaches sagen, weil wir den Continuous Approach bevorzugen. Dann gehen wir aber natürlich auf die Punkte ein, um möglichst noch zu verbessern, was zu verbessern ist. Einen Fall habe ich nur übersehen, der ist interessant, vielleicht Ihre Meinung dazu, da sind wir uneinheitlich und werden auch nochmal darüber diskutieren müssen im DSR. Das ist Onerous Contract. Nach dem neuen Modell teile ich ja auf die unterschiedlichen Performance Obligations und verteile dann den Transaktionspreis. In Relation nehmen wir das Beispiel, ich habe halt eben Mehrfachkomponenten betrachtet, sonst ist egal. Und die werden auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeliefert. Ja? So, nach dem Vorschlag des ISB kommt es dann zu einem Onerous Contract auf der Ebene der Performance Obligation. Und ein gewichtiger Teil des DSR ist der Meinung, dass es auf Contract Basis gemacht werden sollte, weil es darum geht, ob der Contract insgesamt profitabel ist oder nicht. Gibt es aber bei beiden gibt es etwas Probleme, weil man sagen kann, warum machen wir das dann eigentlich mit der Aufteilung des Multikomponentenvertrags, Performance Obligation, gut, kann man sagen, wir haben auch Klassifizierung, es geht nicht nur allein um die zeitlichen Unterschied, auch um Klassifizierung, sonst betrachte ich ihn, und vor allem, wenn der eine Teil schon geleistet ist, wie mache ich das dann rückwirkend? Also in diesem Sinne, der positive des Teils ist vereinnahmt, weil die Performance Obligation bereits abgeleistet wurde. Und jetzt der andere Teil wird jetzt auf einmal onerous. Gehe ich dann wieder Kritik an den Vertretern, die den ganzen Vertrag behandeln wollen, gehe ich dann wieder zurück auf den ganzen Vertrag oder nur noch auf den verbleibenden Teil, selbstverständlich. Also unterschiedliche Meinungen. Ich weiß nicht, kurz so Ihre spontane Reaktion.
Aus unserer Sicht soll es auf den Gesamtvertrag gehen. Und ich sehe, wir sehen da auch gar keinen Widerspruch zu dem Aufteilen in verschiedene Performance Obligations, weil die, wie Sie gerade zu Recht gesagt haben, natürlich triggern, nach welchem Verfahren, Revenue Recognition Verfahren, ich dann letztlich hier Umsatz lege. Und während der Gesamtvertrag, ob der onerous ist oder nicht, hat er auch sehr viel zu tun gegenüber dem Kunden in der Gesamtbetrachtung. Also maßgeblich für die Unterscheidung, wann lege ich Umsatz und nach welcher Methode. Aber ob der Vertrag insgesamt onerous ist, das kann ich nur insgesamt eben beurteilen. Und sonst kommt es ja auch zu Verzerrungen. Also wenn ich dann am Anfang einmal in einer sehr frühen Komponente auch Verlust legen würde, dann würde ich hier eine Rückstellung bilden. Oder auch umgekehrt wäre es ergebnisverzerrend. Also wir sehen insgesamt, machen wir ja heute auch schon bei Multiple Element Arrangements. Ich meine, das Thema ist ja eigentlich nicht neu. Wenn wir heute Multiple Element Arrangement haben, dann würden wir immer über den Gesamtkontrakt eben, was haben wir gegenüber dem Kunden immer der Fokus, eine Rückstellung bilden oder nicht.
Aber was machen Sie dann, also ich bin nicht der Vertreter, aber ich spiele jetzt trotzdem den Vertreter Auffassung, diese zwei Teile und den positiven Teil, ja, mit der hohen Marge, den realisieren Sie jetzt, ja, und das ist vielleicht jetzt anders als heute, wo Sie erst beides zusammen realisieren würden. Aber hiernach würden Sie den Umsatz für den mit der hohen Marge jetzt mal realisieren. Dann kommt das neue Geschäftsjahr und auf einmal dreht sich der verbleibende Teil, den Sie noch zu leisten haben, dreht sich um ins Negative. So. Dann machen Sie was?
Achtung machen.
Dann würden Sie müssten Sie zurück wieder gehen und müssten die Revenues des Vorjahres ändern, weil die haben Sie
oder,
schon vereinnahmt.
Oder in der Bewertung von der zweiten Komponente mit berücksichtigen.
Okay, Sie sind Vertreterin, die sagen, wenn dann der Rest onerous dadurch wird, würde ich zu diesem Zeitpunkt das erst machen.
Genau.
Das ist aber das Kritische daran. Also wenn ich das von vornherein weiß, ich verknüpfe einen positiven Teil, sage ich jetzt mal, einen guten Teil mit einem schlechten Teil, weil ich dadurch den Umsatz steigern will, durch die Verknüpfung vielleicht. Und der gute Teil geht zuerst weg. Und das weiß ich, dass das nicht innerhalb von einem, also beide Teile nicht innerhalb von einer Periode stattfinden. Und dann würden Sie immer erst dann, wenn der gute Teil weg ist, würden Sie dann die Rückstellung für den anderen Teil bilden.
Naja, also mir ist jetzt aus der Praxis ehrlich gesagt kein solcher Fall bekannt, aber wahrscheinlich würde ich dann schon eine Rückstellung bilden, auch für den Teil, den ich noch überhaupt mit angefangen habe. Weil ich ja vom Gesamten ausgehe.
Also okay, ich sehe jetzt spontan keinen Unterschied zu einem normalen langfristigen Auftrag, wo ich dann zwischendurch eine andere Einschätzung habe. Das heißt, ich habe in den ersten ein, zwei Jahren schon positiv realisiert und sehe jetzt aber im dritten Jahr, es wird alles ganz furchtbar, muss entsprechend reagieren. Das würde ich darauf eigentlich übertragen. Also ich sehe auch das Problem, so ein bisschen Cherry-Picking zu machen, gute Teile, schlechte Teile, in welcher Periode hätten Sie es denn gern? Aber wenn man die Gesamtbetrachtung zugrunde legt, sehe ich da keinen großen Unterschied zu einer normalen Langfristbetrachtung. Der Unterschied ist bei der Langfrist. Sie haben ja auch gesagt, bei Langfrist kriegen Sie irgendwann im dritten Jahr oder sowas eine neue Einschätzung, d'accord. Mein Extremfall ist, ich weiß von vornherein, dass der eine Teil negativ ist, aber ich kriege das gute Produkt nur zu diesem Preis in diesem Sinne wieder so rum. Also es ist ein Problem auch mit der relativen Verteilung. Ich sage, wir sind auch nicht so ganz klar damit, wie die Meinung endgültig aussehen wird.
Ja, aber ganz kurz dazu, also da hätte ich ein Problem damit, wenn ich von vornherein weiß, dass aus dem Gesamtpaket negativer Erfolgsbeitrag kommt, könnte ich mir nicht vorstellen, die erste Scheibe, wie immer sie denn aussieht, voll zu realisieren und alles der zweiten Scheibe in den kommenden Jahren zuzusprechen.
Wenn es auch zu unterschiedlichen Zeiten ist, ganz ist egal. Ja. Gut, dann werde ich mal kurz machen, das möchte ich nicht so viel darstellen. Wir haben dann, das hatte ich auch schon berichtet, wir hatten nochmal eine Umfrage zu IFRS. für SMEs gestartet. Wir hatten 2007 ja schon mal eine gemacht auf dieser Ebene. Da haben wir jetzt die ersten Ergebnisse soweit gesehen. Eine ziemlich comprehensive Presentation. Haben wir sie jetzt noch nicht beschriebenerweise eine Analyse und so weiter. Also man kann aber zusammenfassen, die Begeisterung für die IFRS für SMEs, die hält sich noch in Grenzen. Bei bestimmten Dingen ist aber ein gewisser positiver Anstieg, aber wirklich ein gewisser Anstieg zu verspüren, aber insgesamt kann man nicht sagen, also keine große Überraschung als solche. Ein bisschen Problem ist, das wird jetzt nochmal mit zusätzlichen Auswertungen gefahren, ist, dass bei einigen Tochterunternehmen sind. Wir haben also auch kleinere und alle und kleinere GmbHs und auch andere, die dann aber Tochtergesellschaften von Konzernunternehmen waren, die nach IFRS bilanziert haben. Da sah dann der Blickwinkel natürlich schon ein bisschen anders aus. Da merkte man auch, okay, die haben dann auch bei den Fragen, gehst du oder würdest du von Full IFRS zu IFRS für SMEs gehen? Da kam bei denen dann auch eigentlich überhaupt erstmal das Nachdenken. Während bei den anderen war, die, also ich sage jetzt mal typisch deutsch, kann man zusammenfassen, hält sich die Begeisterung weiterhin in Grenzen. Aber es sind dann schon Teile. Es ist nicht so, dass das nur 2% sind, sondern was. Das sind dann schon manchmal 10-20%, die auch bestimmte Bilanzierungsthemen, die wir auch abgefragt haben, also gerade auch Percentage of Completion, doch einen ganz relativ hohen Anteil der Zustimmung haben, solche Dinge. Ja.
In welcher Form wird das weiter kommuniziert? Wird es da irgendeine Studie geben?
Da war eine gute Frage. Bin ich überfragt? Ich weiß nur, es gibt dann den Bericht, an dem wird jetzt wohl gearbeitet. Das war, wie gesagt, das erste Mal uns, so die grundsätzlichen Ergebnisse. Könnte das Frau Knorr nochmal fragen?
Ich weiß jetzt zu meiner Schande, muss ich jetzt gestehen, gar nicht, wer das gemacht hat. War das auch ein Kollege?
Die Frau Professor Eierle, Kollegin
von
Bamberg. So, ich darf dann mal weitermachen. Wir haben auch eigentlich die erste oder zweite Diskussion zum Lagebericht gehabt in der Vorbereitung nochmal für die AG, die, jetzt weiß ich nicht genau, ein- oder zweimal getagt hat. Hauptthemen, auch nochmal Themen, dass man sich wieder etwas vielleicht zurück zur Gesetzeskonformität bewegt, weil die Anforderungen nirgendwo so hoch wären wie in Deutschland an den Lagebericht. Gut, da gibt es auch gewisse andere Argumente. Es geht vor allem um den Prognosebericht, quantitativ, ein Jahr, zwei Jahr. Nochmal, da sind keine Entscheidungen gefallen, sondern nur mal eine erste Grundsatzdiskussion. Und das zweite Thema, dem wir zugestimmt haben, oder dem Vorschlag, dass man strategieorientierte Lageberichtanforderungen hineinbringt. Die waren mal vor langer Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, war erstmal was drin. Da hat man es rausgenommen, auch der Gesetzgeber hat es dann nicht mehr oder hat es diskutiert und hat es dann aber nicht verwirklicht, ne? So war es, und hat es rausgeschmissen, weil man da einfach Wettbewerbssensitivität drin gesehen hat. Ich glaube persönlich, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie man dann nochmal die Anforderungen macht, aber eigentlich die Unternehmen sagen es doch selbst. Und von daher soll da jetzt was in den Lagebericht reinkommen. Die gewissen Sensitivitäten, ist klar. Wir haben aber eigentlich gesagt, bei den größeren dürfte das nicht so entscheidend sein, die über ihre generellen Strategien, ohne Boilerplate zu werden. Wir haben übertrieben, kam das Beispiel für den kleinen Laden, ja, der ganz lokal tätig ist und jetzt den Plan hat, in der nächsten Gemeinde eine Filiale zu öffnen, ist das sicherlich sensitiver, das jetzt bereits vorab zu veröffentlichen. Ja. Solche Dinge, aber wir reden hier auch über andere Unternehmen. Soll also was rein, das waren eigentlich so die wesentlichen Beschlussfassungen, wobei Beschlussfassung, wenn zu dem ersten ist glaube ich, da werden wir noch einigermaßen diskutieren, was man von Prognosebericht verlangt und weitergehend verlangt oder wieder etwas auch zurückgeht.
Gibt es einen etwas konkreteren Zeitplan, bis wann ein Entwurf auf dem Tisch sein soll?
Die AG hat mal eine Einschätzung vorgenommen. Ich habe es nicht im Kopf, wissen Sie es aus dem Kopf? Also ich kann es gerne nachgucken, aber es war eine Einschätzung der AG. Sagen wir es mal so, das wird in diesem Jahr nicht mehr sein, Herr Kirsch.
Also meiner Erinnerung nach soll es so sein, dass versucht wird, eine Idee zur Mitte des kommenden Jahres zu veröffentlichen. Sodass eine Anwendung für das Geschäftsjahr 2012 nur möglich ist.
Ich glaube, das ist auch ein Projekt, was man wirklich nicht überstürzen sollte, sondern auch wirklich gucken sollte, was ein bisschen State of the Art ist in diesem Sinne. Ne? Okay, dann weiterhin natürlich ein Hauptthema, da habe ich aber auch drüber berichtet, was uns die letzten Monate sozusagen verfolgt, Insurance Contracts, über das ganze Modell. Dem Modell steht man eigentlich, oder dem Konzept steht man auch positiv gegenüber aus Sicht des DSR, wobei es jetzt aber auch ein paar Stimmen geben soll, die das jetzt wieder ablehnen. Das sind aber, ist wohl nicht die Mehrheit. Der Verband ist wohl im Moment auch noch dabei, die generelle Zustimmung zu dem Konzept, also DGV. Es gibt aber einige gravierende Probleme, und das ist insbesondere Accounting Mismatch zwischen der Passivseite und auf der anderen Seite, wie die Assets anlegen, die Versicherung. Und ein Problem ist auch, dass der neue IFRS 9 auf der einen Seite Available for Sale nur noch Equity hat, und es passt alles nicht zusammen. Unsere Versicherungsexpertin, die Frau DSR-Mitglied, Frau Susanne Kangießer, die sind das mal durchgegangen, sind aber auch noch dabei. Man wird das Problem wahrscheinlich, ich fasse das jetzt zusammen, hundertprozentig nicht ganz lösen können, wenn der ISB dann überhaupt mitmacht, weil egal, wie man die Bewertung aktiv oder passiv macht, es gibt immer bei den verschiedenen Dingen, auch bei diesen Participation Rights und so weiter, gibt es immer wieder irgendwo ein Problem. Ja. Aber man kann es sicherlich abmildern, das wird noch entwickeln. Dann ist ein Thema interessantes verfolgt, aber glaube ich alle, die den ISB seit Jahren verfolgen, wo ist die Kreditversicherung anzusiedeln? Also ich erinnere mich, es war bei Financial Instruments, dann war es glaube ich kurzfristig bei Insurance, dann ist es wieder oder teilweise oder was wieder zurückgenommen worden. Also Punkt ist, ist es jetzt wieder in Insurance Contracts. Und natürlich, die Bankenvertreter sind da nicht glücklich drüber, weil sie im Grunde damit zwei Standards arbeiten müssen, wofür ich auch absolutes Verständnis habe. Ja. Aber nun die Abgrenzung hinzukriegen und zu sagen, dieser Typus ist Financial Instrument, der andere betrifft Insured Risk, ist, da versucht man wohl auch noch was zu machen. Wir haben gesagt, wir möchten nochmal die Begründung der Bankenvertreter sehen. Aber das ist ein schwieriges Thema. Also wer da irgendwo eine gute Trennlinie irgendwie hat, das ist hochwillkommen. Also wir haben keine klare Linie. Der letzte Punkt, den ich aufführen will, der Thema der Diskussion hier war, es waren die Abschlusskosten, die man ja nach dem ED für Insurance Contracts, soweit es direkte sind, direkt zurechenbar oder sogar incremental, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber wirklich auf den, also die Gewinnung des Vertrages kann ich in die Berechnung mit hineinnehmen, sprich aktivieren. Da sind wir schon der Meinung, dass das inkonsistent ist, ja, zu anderen Standards. Warum macht man das nicht bei Revenue jetzt, den wir nun auch noch gerade als offene Idee haben? Und das werden wir kritisch hinterfragen. Es gibt Bestrebungen bei der Versicherung, in der Versicherungsindustrie, ich sage damit nicht alle, dass man nicht nur die direkten Incremental haben will, sondern auch die internen. Weil sie sagen, das Argument kann ich auch absolut verstehen, Es kann doch nicht daran liegen, wie der Durchführungsweg ist. Das heißt, ob ich einen Versicherungsvertreter, der seine Provision bekommt, oder ob ich eine interne Market Force habe. Ja. Okay, nur ich glaube, das hat der IASB zu Recht zur eindeutigen Abgrenzung gemacht und auch, weil es eigentlich bis jetzt im Kontext eine gewisse Ausnahme ist. Also man soll es vielleicht mit den Forderungen auch nicht übertreiben. Es wurde wohl auch auf der öffentlichen Diskussion vor, war es am 27. September, ich war persönlich nicht da, wohl auch so vom IASB-Vertreter auch gesagt, übertreibt es mal nicht, sonst geht der andere Teil auch weg. Aber aus Sicht des DSR werden wir schon die kritische Frage stellen, da haben wir immer ein großes Problem mit, wenn inkonsistente Behandlungen hier eingeführt werden und warum diese Industrie und warum nicht bei anderen. Ja? Ich habe genauso die Fälle, kenne ich, also im Maschinenbau und so weiter, da werden Handelsvertreter oder was, die kriegen ihre Provision und nur dann, wenn es dem Vertrag und warum nicht die. Ja.
Ja, insbesondere wenn Häuser beide Zweige haben, also sowohl einen Versicherungsbereich als auch einen Industriebereich.
Ja, das ist, ich sehe da auch keinen Unterschied. Ja. So, dann hatten wir noch das Thema Hedge Accounting vorab. Da gibt es jetzt noch keinen konkreten Draft oder was. Das wird ein bisschen ein Problem für den IASB. Der IASB hat sich Anfang des Jahres etwas weit aus dem Fenster gelegt und hat gesagt, Hedge Accounting wird also nochmal grundsätzlich nochmal überdacht. Was jetzt scheinbar rauskommt, auch aus Zeitgründen, ja, und dem zeitlichen Commitment, scheint wohl eher in die Richtung punktueller Anpassung zu gehen an verschiedenen Dingen. Ich sage bewusst scheint wohl, weil es ist noch nichts Offizielles draußen, aber keine Diskussion des Gesamtkonzeptes. Wir haben dann im DSR nochmal etwas, um unsere eigene Linie irgendwie festzustellen, nochmal über die Grundkonzeption nachgedacht, was ist die Zielvorstellung, da gibt es aber auch unterschiedliche Auffassungen. Ist Hedge Accounting, und das spielt eine Rolle, von woher man kommt, ist Hedge Accounting eine Ausnahme zu den geltenden Bilanzierungsprinzipien oder soll es die Abbildung des Risikomanagements zeigen? Ich mache einfach mal den einen Punkt der Differenzierung, um das deutlich zu machen. Vertrete ich das Ziel der Abbildung des Risikomanagements, bin ich relativ schnell dabei zu sagen, dann ist es eine Pflicht für die Bilanzierung. Ich drücke mich sehr vorsichtig aus, dann bin ich aber konzeptionell relativ schnell dabei zu sagen, wenn das die Zielsetzung ist, dann kann es eigentlich nicht mein Wahlrecht geben, während so wie es heute ist, mehr Ausnahme ist, sagt man, okay, du musst es ja nicht, weil sonst die Bilanzierung ist. Aber wie gesagt, da gibt es auch im DSR etwas unterschiedliche Meinungen. Das war eigentlich nur mal so ein gewisser Startschuss. Wird bald kommen, aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich eine punktuelle Anpassung geben. Dann einen langen Teil hat, Herr Kirsch kennt das Projekt sehr gut.
Das heißt punktuelle Anpassung im Sinne von
wo man Schwächen sieht, wo man irgendwie Inkonsistenten sieht zu dem, was man im Rahmen des Gesamtprojektes, ja, Financial Instrument, aber nicht ein neu Überdenken des ganzen Hedge Accounting. Das wird man nicht machen.
Und das Board wird da auch nichts, also, das ist die Board-Meinung, ne?
Ja, so scheint es zu sein. Okay. Weil die, ich glaube, der Plan ist, dass die im vierten Quartal mit einem ID dazu rauskommen müssen.
Und da halten die dann lieber an den Zeitplan fest als...
Das haben sie jetzt sehr brutal ausgedrückt. Ja, scheint so. Ja, wahrscheinlich, weil sie auch nicht hinkriegen, ich meine. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt in diesem Sinne... Wenn ich die Grundkonzeption vielleicht ändere, habe ich auch vielleicht mehr Auswirkungen auf EFS 9 Classification. Ja. ich glaube, das überschaut keiner so ganz richtig, aber ich kann nicht, das ist alles furchtbar vorläufig, ja, und da kriegt man nur von der Staff und so weiter mit, in welche Richtung wir gehen.
Also vielleicht ganz kurz dazu, wir haben ja Frau Dr. König gestern und vorgestern auf verschiedenen Tagungen gehört, wo dann auch immer in einem Nebensatz gesagt wurde, dass zum Hedge Accounting wohl noch in diesem Quartal was kommen wird, und also ohne, dass sie jetzt inhaltlich was dazu gesagt hat oder dazu gefragt worden wäre, das müssen wir dann einfach abwarten.
Ich mich missverständlich ausgedrückt, also Sie haben es falsch verstanden, ich habe nur gesagt, wir haben im DSR, um mal unsere Linie selbst etwas zu klären, sind dann etwas mal in eine Grundsatzdiskussion hineingegangen. Aber auch wir haben bei dieser Grundsatzdiskussion auch keine 100% Einigkeit. Das war die Aussage. Okay. Aber die Aussage bezogen auf ein IASB ist, dass aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso da nichts Grundsätzliches kommt, sondern punktuell Verbesserungsversuche. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. So, dann, was ich gerade angefangen hatte und Herrn Kirsch erwähnt hatte, die Mitarbeit in der AG-Konsolidierung, wir wollen einen neuen Konsolidierungsstandard rausgeben und das möglichst bald, damit er auch vor Ende des Jahres noch veröffentlicht werden kann oder zumindest ans BMJ gegeben wird. Und der Scope ist Aufstellung, Konzernaufstellungspflicht und Konsolidierungskreis. Und das große Topic ist natürlich Zweckgesellschaften. Und für Herrn Kirsch jetzt mal als Mitglied der Arbeitsgruppe ist, da gibt es eine Zusammenfassung an die Mitglieder jetzt nochmal, ich kann nicht alle Einzelheiten. Wir sind leider nicht ganz durchgekommen, ist aber, ich muss sagen, ich habe das sehr positiv gesehen. Ja, da sind ein paar Anpassungen vom DSR und Änderungen, aber materiell jetzt keine komplette Kehrtwendung irgendwie. Haben aber auch ein paar Themen, die kritisch sind, noch nicht diskutieren können, in Einzelheiten auch, wenn wir der Meinung waren. Die kritischen Dinge sind in dem Standard, wird man sehen, wobei ich aber sagen muss, dass ich glaube, die Lösung der AG und des DSR die richtige ist, ist Unterstützungskasse. Das wird sicherlich zu einigen Kommentierungen führen, dass wir der Meinung sind, dass dass Unterstützungskassen Zweckgesellschaften sein können. Und die wären dann zu konsolidieren. Und dann sind sie halt eben praktisch, wenn die Kriterien erfüllt sind, wie Deckungsvermögen zu behandeln. Aber ganz wichtig ist, und das haben wir ja sehr häufig in der deutschen Landschaft, dass es bei den Unterstützungskassen die mittelbaren Verpflichtungen sind, dass aber der Durchführungsweg und das Wahlrecht des, was ist es, Artikel 87 oder 68, ich bin immer schlecht mit Zahlen, dass sich das nicht ändert, es bleibt also weiterhin mittelbar, ich muss die nicht passivieren, ja, aber ich zeige die dann im Konzernabschluss. Das heißt aber nicht, und das wäre die andere Ansicht, dass bei mittelbaren, die ich ja bis heute noch nicht passivieren muss bei der Reporting Entity, dass die durch den Einheitsgedanken des Konzerns und die Haftung der Reporting Entity auf einmal wie direkte Zusagen zu behandeln sind und zu passivieren sind. Und da sagen wir, das war nicht der Wille des Gesetzgeber in dem Sinn, das auch nicht zu entnehmen, dass dieser Artikel, der ja festgeschrieben ist, damit geändert werden sollte, ja, über Konzernrechnungslegung. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, es gibt die Ausnahme von den Zweckgesellschaften. Das ist das Spezial-Sondervermögen, weil man da sagt, da ist auch ein bisschen zweifelhaft, ob die Konsolidierung besser ist. Und also gibt es alternative Angaben auch, die zu erfüllen sind, sowieso für die zum beizulegenden Zeitwert. Da gab es eine längere Diskussion drüber, ob damit nur die inländischen gemeint sind oder auch ausländische. Und der DSR ist der Meinung, dass auch Ausländer darunter fallen können, wenn sie, Und da haben wir ein bisschen natürlich auch an den Formulierungen geändert. Alle relevanten Merkmale, die in und Kriterien, die in dem Investmentgesetz aufgeführt sind, erfüllen. Da haben wir aber nochmal die Message bekommen, dass man das schon möglichst eng halten soll. Das sind so die zwei Punkte. Ansonsten, glaube ich, sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg mit dem Risk-Rewards-Approach, mehr oder weniger Weise wie 6.12, was Sie sicherlich alle kennen. Ja, und dann sind wir gespannt auf die Kommentierung. Also, wir werden das jetzt auch nochmal in der Telekonferenz die anderen Punkte durchgehen, um das auch schnell zu machen, und dann mal sehen, dass wir das rauskriegen.
Gibt es schon eine Idee, wann der ED rauskommen soll?
Nein, gar nicht. Das hängt doch davon ab, wie wir mit der Telekonferenz mit den anderen Punkten klarkommen. Da muss überarbeitet werden. Die Begründung ist, die haben wir auch nicht veröffentlicht. Und, da gibt es sicher noch einige Punkte. Noch ganz wenig Zeit, aber ich glaube, hier habe ich die wichtigsten Sachen gehabt. Ich gucke ganz durch die Sitzung im September. Das kann ich aber sehr kurz machen, weil die wesentlichen Dinge zu den wesentlichen Topics habe ich bereits berichtet. Rausgegangen mittlerweile, wenn Sie es gesehen haben, ist auch Comment Letter zu dem Amendments IAS 19 Defined Benefits Plan. Man kann das kurz zusammenfassen, wer es nicht gelesen hat. Das Einzige, was wir akzeptieren, ist, dass die frühere Methode, ich habe ja geschworen, dass ich diesen Begriff, der dem Flur entspricht, nicht mehr sage, weil ich immer ein Vertreter davon war, also auch gut deutsche Kräutermethode, nicht mehr, dem stimmt der DSR zu. Alles andere Aufteilung sagen wir, das ist alles verfrüht, bevor es ein Konzept gibt, was in Other Comprehensive Income reinkommt oder nicht. Sollte nicht gemacht werden, sondern sollten wir bei der heutigen Lösung bleiben. Anderer Punkt ist auch mittlerweile raus, der FASB hatte ja ein ID zu Financial Instruments rausgegeben, wir haben uns auf die wichtigen Sachen beschränkt, indem wir nochmal gesagt haben, wie unsere Auffassung auch sind zu Measurement und zu verschiedenen Behandlungen, auch das Thema, was wir heute schon mal hatten, Core Deposits, wo der FSB ja Barwert der Expected Cashflows hat. Dann gibt es den Measurement Uncertainty Analysis vom ISB, ist der Comment Letter auch raus. Da haben wir im Grunde den 3, das sind wirklich sehr selektive Punkte gewesen, den haben wir in diesem Sinne zugestimmt, aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, ihr habt verschiedene Punkte zu dem ganzen Measurement Discussion Paper, die habt ihr nicht reingebracht, die halten schon Quatsch. Das war der Re-Exposure Draft zu dem früheren ID, habt ihr verschiedene Änderungen aufgrund der Diskussion mit dem FSB gehabt, die ihr eigentlich auch hättet nochmal diskutieren müssen, und das kritisieren wir. Und in der vorletzten Sitzung die Themen, Hauptthemen, aber ich glaube, da brauche ich nichts mehr dazu sagen, auch Insurance Contracts, wo wir mehr das Modell nochmal ausgesprochen haben, diskutiert haben, und Revenue Contracts ist. Bei Insurance Contracts will ich vielleicht nur eins nochmal reden, was auch noch ein Topic ist. Und zwar erfolgt die Bewertung der Obligations ja nach einem Building Block, das heißt einmal die Expected Cash Values, dann mache ich ein Risk Adjustment und dann habe ich noch Residual Value, was vereinfacht gesagt der Profit ist, die Marge. Und jetzt ist die Frage, wenn der Zinssatz sich ändert und es kommt zu einem Remeasurement und die Änderung des Zins geht nach dem Vorschlag, nach dem ED in die G&V aus den Cashflows. Wogegen kann ich das verrechnen aus dem Vertrag? Das ist ein ähnliches Thema wie bei dem Onerous Contract. Der Vertrag insgesamt ist noch profitabel. Ja, aber hier ist eine Veränderung, weil der ISB in dem ED sagt, du kannst solche Veränderungen nur im Rahmen Risk Adjustment Ja, alles andere bleibt gleich und dann musst du in die G&V gehen. Das wird also auch ziemlich heiß diskutiert und abgelehnt, wobei, wir haben da gestern nochmal Zahlen dazu gehört, wenn es also doch zu einer deutlichen Zinsveränderung kommt, dann ist es eigentlich egal, weil dann die Marge insgesamt auch nicht reicht. Also das ist wirklich ein Riesenproblem bei den Insurance, und Zins ist eigentlich normalerweise etwas, wo man sagt, über die Zeit, gerade bei langfristigen Verträgen, das verändert sich wieder. Ja, und deswegen ist ja auch bei Pension, wenn man das mal vergleicht, sind ja Zinssatzänderungen, werden bilanziert, also reflektiert in der Verbindlichkeit, aber sie gehen gegen OCI und nicht gegen die G&V. Also das ist noch ein wichtiges Thema, was diskutiert wurde, was ich vorhin nicht angesprochen habe. So, damit würde ich dann, sind noch kurz vor halb, würde ich meine Ausführung beenden wollen, es sei denn, Sie haben noch Fragen. Ich kann wirklich immer nur einen Überriss geben, ich kann nicht 4 Tage in einer Dreiviertelstunde wortgetreu wiedergeben. Mit Ihrem Hedging müssen Sie nochmal gucken, was da kommt.
Scheinen keine Fragen mehr zu sein, dann würde ich sagen, gehen wir dann in die Mittagspause bis 13.15 Uhr.